Die Textlesung für die heutige Predigt finden wir im 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 7 bis 11, und ich lese nach der Schlachterübersetzung. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Danke, Willi, für die Begrüßung auch am Anfang. Ich freue mich sehr, dass ich an diesem Sabbat mit euch sein kann. Ich habe Ferien eingegeben, aber gestern entschieden, Ferien mit euch zu machen, jetzt schon mal. Und ich freue mich, dass eben das Gelegenheit gibt, auch hier in der Kramerstraße zu sein, auch wenn ich es bedauere, dass Philipp und die Familie krankheitshalber in Isolation sind, und ich wünsche natürlich auch Philipp und seiner ganzen Familie gute Gesundheit und Genesung. Es ist aber nahegekommen das Ende aller Dinge. Was für eine wuchtige Aussage mitten in diesem ersten Petrusbrief, und ich möchte meine Predigt an diesem Text orientieren, weil ich glaube, dass darin eine Grundhaltung, ein Grundverständnis zum Ausdruck kommt, das gerade auch für uns, die wir uns Adventisten nennen und in dem Sinne auch Menschen in der Gegenwart sind, die darauf hinleben und antizipieren, dass da noch etwas kommt. Und das Etwas ist nicht einfach irgendein Ereignis, sondern es ist der Herr selbst. Wir erwarten eine Begegnung mit unserem Herrn und Heiland. Und vielleicht ist das gerade auch deshalb eine durchaus aktuelle Botschaft, die Petrus hier anschlägt, wenn er vom Ende oder nahen Ende aller Dinge spricht, weil eigentlich die Botschaft des Endes gar nicht mehr so einfach eine Botschaft ist von diesen Christen, die ständig irgendwie das Gefühl haben, dass die Welt wird, das Leben hier ist nicht alles und die Welt wird irgendwann zu Ende gehen, sondern mittlerweile beschäftigt uns eigentlich die Thematik des Endes auch im nichtchristlichen Kontext andauernd. Man liest es eigentlich fast täglich in irgendwelchen Zeitungen oder Berichten, weil man durchaus in der heutigen Zeit, in der wir leben, eigentlich mehr und mehr sich mit den Gedanken beschäftigt, unser Leben ist fragil. Und zwar grundsätzlich als menschliche Existenz auf diesem Planeten. Und da gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte, die diese Sorge um die weitere Existenz in dem Sinne nähren. Und eine der zentralsten ist natürlich das, was wir auch immer wieder jetzt hören, die ganze Frage der Klimaveränderung. Das besorgt die Gesellschaften, das besorgt die Verantwortungsträger, weil die ganze Wissenschaft oder zumindest ein Großteil der Wissenschaft besorgt ist und eigentlich zum Mahner wurde, wenn wir jetzt nicht bald ganz eingreifende Kurskorrekturen ziehen, dann sieht es für uns nicht gut aus. Dann ist unsere Spezies, um es mal so zu nennen, bedroht. Oder nicht nur bedroht, sondern das steht dann vor dem Ende. Und wir können, das ist eine Karikatur, die ich aus einer Zeitung genommen habe, die eigentlich dieses pessimistische Bild schon aufgreift. Wir machen Klimakonferenzen über Klimakonferenzen über Klimakonferenzen. Da werden irgendwelche Dinge diskutiert und Ziele so weit gefasst, vereinbart, die dann eben doch nicht wirklich zum Handeln führen. Am Schluss wird dann einfach die letzte Klimakonferenz, sieht dann eben pessimistisch gesehen so aus. Nun, ich möchte nicht über Klimaveränderung sprechen hier. Ich verweise nur darauf, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, wo wir andauernd mit Endzeitszenarien konfrontiert werden. Und das wird auch so thematisiert. Man kann das schon nur auch daran festmachen, wie häufig bereits die Begrifflichkeit Apokalypse oder so in der Tagespresse erscheint. Und da leben wir mittendrin. Und die Frage ist, wie leben wir da mittendrin? Was zeichnet uns denn aus, gerade als Menschen, die aufgrund ihrer Glaubensperspektive und dessen, was wir aus der Bibel an Menschheitsgeschichte verstehen und wie Gott die Welt geschaffen hat und wohin wir hinzielen, als Menschen, die eben erfüllt sind von dieser Perspektive, die Gott bietet, wie leben wir in dieser heutigen Zeit? Und ich glaube, dieser Text, den Petrus damals schon der Gemeinde mitgegeben hat, ein Leittext ist für alle Zeiten und insbesondere auch für uns heute. Die Frage ist aber, was macht das mit uns? Das Ende aller Zeiten ist nahe herbeigekommen. Was macht das mit den Menschen? Es gibt verschiedene Reaktionen darauf. Eine der Reaktionen ist diejenige, dass man sagt, okay, ist eigentlich egal. Hauptsache, ich lebe gut und ich hole mir noch das, was für mein Leben passt und stimmt. Nach mir die Sintflut, who cares? Ich kümmere mich auch nicht um das, was nach meiner Generation kommt. So im Sinne von Augen zu und durch, Hauptsache mir geht's gut und ich hole mir noch das, was mir dient. Das wäre so eine dieser Reaktionen, die wir auch durchaus kennen. Ich habe kürzlich eine Werbung gesehen einer Biermarke, nicht in der Schweiz, sondern aus Holland. Und diese Biermarke hat diese Endzeitszenarien, von denen wir immer wieder hören, von den Zerschmelzen der Elemente, so könnte man das fast mit apokalyptischer Sprache sagen, das darstellt in der Werbung, da zergeht alles, da kommt die Flutwelle, da werden die Elemente werden erschüttert, die Gebäude stürzen ein und irgendein Mensch eilt noch durch diese ganzen zerstörerischen Kräfte und Mächte, bis er hinkommt an einen Ort, wo noch so eine Bierflasche steht und um ihn herum tobt es und die Erde geht unter, aber er hat noch mal sein Bier. So. Eingehen in die Ruhe ist wahrscheinlich nicht das gemeint, was im Hebräerbrief heißt. Aber in der Werbung wird dann gesagt, Hauptsache du hast noch dein Bier und genießt dieses Bier, egal was um dich herum geschieht. Das ist ja die Botschaft dann. Also nach mir die Sintflut, was kümmert's mich, Hauptsache mir geht's gut und ich hole mir aus dem Leben noch, was mir dient, so viel und so schnell wie möglich. Das ist eine Möglichkeit, ein Verdrängungsmechanismus, der eben auch der Endlichkeit des eigenen Lebens dadurch entfliehen möchte. Oder das ausblendet. Eine weitere Reaktionsmöglichkeit gibt es durch die Resignation. Wenn man das ständig hört, und ich meine, wir leben ja auch aufgrund der pandemischen Situation in einer Zeit, die durchaus Angst macht und Angst auslöst, Existenzängste weckt. Und es gibt viele Menschen, die, sei es aufgrund der Pandemie oder aufgrund der Maßnahmen, die gegenüber dieser Pandemie nicht unbedingt in Zuversicht leben. Und eher in einer Resignation verfallen. Dann vielleicht so, wie es Paulus einmal ausdrückt, so im Sinne von, wenn das, was wir mit Jesus glauben, wirklich nicht stimmt, so, und was machen wir denn eigentlich, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das wäre so Ausdruck dieser Resignation. Und es gibt Menschen, die in diesem Gefühl der Resignation leben. Die umgeben uns. Eine dritte Reaktion wäre die Reaktion der Angst, die mich im Grunde genommen in meiner ganzen Existenz erfüllt und die mich mit dem Grundgefühl der Bedrohung erfüllt. Und auch das ist eine Lebensrealität, der wir immer mehr begegnen, auch in unserem Umfeld. Angst als ein ein Motiv des Lebens, das viele Menschen mit sich herumtragen. Und interessanterweise ist es ein Motiv, das wir gerade auch in religiösen Kreisen immer wieder finden. Denn die Angst ist durchaus ja auch ein Aspekt, der gerade im Kontext eines erwartenden Endes manchmal hervorgenommen wird, um Menschen aufzuwühlen, aufzu aufzubringen, so im Sinne von, dass sie wieder tätig werden, jetzt ernst machen mit ihrem Glauben. Der Angst als Motivator für Religiosität, und das gibt es ja tatsächlich, und ich muss gestehen, das gibt es auch in unseren Reihen. Dass gerade auch Adventbotschaft als Drohbotschaft vermittelt wird und im Sinne davon der Effekt ist, dass Menschen aufgewühlt werden und vielleicht dann umso mehr jetzt endlich geistlich werden. Aber Angst ist immer ein schlechter Motivator und wir wissen, dass Johannes sagt, dass Angst ist nicht in der Liebe. Und wer in der Liebe, in Christus gefunden wird, der lebt nicht in der Angst, sondern in der Zuversicht. Es geht also bei all diesen Aspekten und Reaktionen, die Petrus jetzt je nachdem weckt mit dieser Aussage, es ist aber nahegekommen, das Ende aller Dinge. Er möchte eigentlich auf etwas eine ganz andere Reaktion zielen bei uns. Und darüber möchte ich sprechen, weil das finde ich ist ganz spannend in diesem Text von, müssen wir schauen, ob das stimmt, ja, diesem Text von Petrus. Er bringt diese Aussage in die Gemeinde hinein, um die Reaktion der Hoffnung zu motivieren. Und dazu hat er ja auch gute Gründe. Die Reaktion der Hoffnung ist eine Reaktion, die eigentlich uns ja auch ausmacht. Eigentlich, so muss ich sagen, aus dem Verständnis des Neuen Testamentes sind gerade Adventisten die hoffnungsvollsten Menschen. Elpis, das griechische Wort für Hoffnung, bedeutet freudige Erwartung. Das ist also nicht einfach eine vage Annahme oder ich hoffe, morgen scheint die Sonne auch, sondern es ist eine freudige Erwartung von etwas, von dem man überzeugt ist, dass es kommt. Diese Elpis, also diese freudige Erwartung, an die appelliert hier letztlich Petrus, wenn er davon spricht, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Was uns diese Aussage aber auch sagt, ist, dass Petrus diese Aussage nicht einfach als rhetorischen Kniff macht, eben um zum Beispiel jetzt in der Gemeinde Angst zu machen oder Verunsicherung zu bringen, sondern es kommt aus einer tiefen Überzeugung, dass er selbst davon ausgeht, das geht nicht mehr lange. Er kann aufgrund der geopolitischen Ereignisse, der zunehmenden Spannungen auch vom Römischen Reich gegenüber auch Palästina in dem Lebenskontext, in dem er ist, durchaus auch davon ausgehen, das geht nicht mehr lange. Das kommt nicht gut. Und er stützt sich natürlich auch auf die unmittelbare Wiederkunftshoffnung, die ihn und auch die Gemeinde damals insbesondere ausgemacht haben. Die ersten Christen lebten in der Naherwartung, in der Stetsbereitschaft. Sie sind davon ausgegangen, Jesus kommt noch in unserer Generation. Wir werden das noch erleben. Und sie hatten auch Gründe dafür. Ich meine, Petrus war selbst in Kreise der Jünger am Tage, als Jesus ihnen entschwand, also bei der Himmelfahrt, so wird uns am Anfang der Apostelgeschichte berichtet, dass sie da neben Jesus stehen, sie erwarten zwar noch, dass Jesus das Reich aufrichtet hier auf Erden, währenddem es ja eigentlich um eine ganz andere Dimension geht des Gottesreiches. Sie sind also hier irdisch gebunden und jetzt sehen sie, wie Jesus, nachdem er ihnen noch tröstende Worte gegeben hat und den Auftrag hinauszugehen mitgegeben hat, entschwindet Jesus ihren Augen und sie schauen verdutzt diesem Jesus nach und dann heißt es, dass da ein Engel neben ihnen steht, der dann zu ihnen sagt, was schaut ihr da so zum Himmel? So wie ihr diesen Jesus habt, gen Himmel fahren sehen, so werdet ihr ihn auch wiedersehen, herunterkommen. So in dem Sinne, der kommt wieder. Und das verstanden sie als zu ihrer Generation. Und die ersten Christen lebten in dieser Naherwartung so sehr, dass sie durchaus in eine Krise kamen, weil dann irgendwann nach ein paar Jahrzehnten die Situation eintraf, dass einige in der Gemeinde weggestorben sind. Paulus muss darauf reagieren, im Thessalonicher Brief zum Beispiel, weil er ihnen dann sagt, ja, also die gestorben sind, haben keinen Nachteil gegenüber denen, die leben. Und letztlich, wenn Jesus wiederkommt, werden die gestorben sind, zusammen mit denen, die leben, ihm entgegengerückt werden. Und da wird niemand verloren gehen. Und egal wann das in dem Sinne geschieht, wir alle sind mit hineingenommen in diese Auferstehungshoffnung. Also niemand muss jetzt Angst haben, dass er es verpasst hätte. Das ist die Situation also. Wenn Petrus also davon spricht, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen, dann macht er das als eine Aussage in die damalige Gemeinde hinein, weil er davon ausgeht, es geht nicht mehr lange. Und die Frage ist, was ist eine Botschaft, die man einer Gemeinde sendet, aus dem Bewusstsein heraus, hey, wir sind nicht mehr lange hier. Was ist deine Botschaft? Gerade weil wir ja auch Adventisten sind, wir repräsentieren in dieser Welt ja auch dieses Verständnis, das ist nicht alles hier. Da kommt jemand. Die Wiederkunft erwarten wir. Was ist unsere Botschaft in dem Sinne? Was ist vielleicht auch der Brief, den du an die Gemeinde Kramerstraße schreiben würdest, wenn du jetzt wirklich ganz von diesem Glauben durchdrungen wärst oder bist, das geht nicht mehr lange. Was würdest du der Gemeinde mitgeben? Und das finde ich eben an diesem Text ganz wichtig und bezeichnend und ich glaube auch wegweisend für eine Grundhaltung des Glaubens und gerade auch von uns, von Adventisten, was hier Petrus macht. Petrus appelliert an die Hoffnung, weil wir ein Volk der Hoffnung sind. Gläubige Menschen leben aus der Zuversicht, aus dem Zuspruch Gottes, aus der guten Perspektive, die Gott unserem Leben gibt, weil wir auf sicherem Grund stehen und einer gesicherten Zukunft entgegengehen. Das ist eigentlich christliche Hoffnung im eigentlichen Sinne und die wird auch biblisch so verankert. Ich zitiere hier den Hebräerbrief, den wir ja gerade studieren, gerade auch im Hebräer Kapitel 10 wird gesagt, lasst uns nun also festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Das ist eine Grundhaltung des Glaubens, die hier zum Ausdruck kommt. Und das ist also genau das, was Petrus hier in diesem Kontext steht, also diese Aussage, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Und was sagt er nun? Also wir haben gute Gründe natürlich, weil Jesus Wiederkunft verheißen hat, das muss ich nicht weiter erläutern, aber das Neue Testament ist voll von Verheißungen darauf hin, dass Jesus ja wiederkommt. Ich glaube, das ist uns geläufig. Wir erwarten ihn und nicht irgendeine Katastrophe. Das ist unsere Perspektive. Ich möchte aber eben jetzt auf das eingehen, was Petrus hier als Botschaft an die Gemeinde richtet. Das Erste, was er der Gemeinde sagt, ist im Vers 7, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen und das Erste ist jetzt, darum seid besonnen und nüchtern zum Gebet oder betet. Besonnen und nüchtern, Sophroneo und Nepho, das sind die griechischen Begriffe, die ihr hier verwendet und es ist eigentlich spannend oder auch bezeichnend, weshalb Petrus auf die Botschaft, das Ende ist nahe herbeigekommen, zuerst sagt, und nun seid besonnen und nüchtern. Also seid, verfallt jetzt nicht in irgendeine Hysterie, Endzeithysterie oder in irgendeine, was weiß ich was, Betriebsamkeit aufgrund dieser Aussage, sondern im Gegenteil, seid besonnen. Sophroneo bedeutet eigentlich Hirnaktivität einschalten, ganz vereinfacht gesagt. Es bedeutet bei Sinnen sein. Das wird unterstützt durch das Wort nüchtern, was ganz klassisch das Gegenteil ist vom Betrunkensein, wenn man also eigentlich nicht mehr bei Besinnen ist. Es kann also durchaus sein, dass aufgrund von einer Endzeitperspektive Menschen in irgendeine völlig hysterische oder irgendwie völlig unkontrollierte oder unreflektierte Reaktion verfallen und irgendwelche Auswüchse und Blüten davon kennen wir auch in unserer heutigen Zeit. Nein, seid besonnen und nüchtern. Und wenn Petrus von Besonnenheit und Nüchternheit spricht, in dem Sinne auch denkt, dann macht er das auch an einer Sache fest. Und das lesen wir nämlich im 1. Petrus 1, Vers 13. Dort bringt er die gleiche Begrifflichkeit und verknüpft sie mit dem, was er damit eigentlich auch als Bezugspunkt meint. Im 1. Petrus, also am Anfang des 1. Petrusbriefes in Kapitel 1, Vers 13, nimmt er Bezug auf dieses Nüchternsein und sagt, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, reißt euch zusammen in eurem Denken, in eurem Verständnis, seid nüchtern Und was bedeutet jetzt dieses seid nüchtern? Er präzisiert es und setzt eure Hoffnung, also hier haben wir wieder diese Elpis, diese Zuversicht, diese freudige Erwartung, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Nüchtern und besonnen zu sein als Christen, als Adventisten in der heutigen Zeit bedeutet, ganz in der Hoffnung auf die Gnade, in der Gnade verankert zu sein. Und dann heißt es weiter, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also das ist ein Hinweis darauf, die uns dann voll und ganz zuteil wird, wenn Christus sich offenbart in der Wiederkunft. Das ist eine Aussage auf die Wiederkunft hin. Das Nüchtern und Besonnensein bezieht sich also darauf, dass hier eine Gemeinde ist, die auf Christus blickt, die sich selbst in der Gnade Gottes gehalten und getragen weiß, gerade in den unsicheren Zeiten, in denen wir leben. Ein nüchtern besonnenes geistliches Volk ist ein christuszentriertes, christusorientiertes, gnadenorientiertes Volk. Eines, das in der im Evangelium Gottes gegründet ist. Das bedeutet es, nüchtern zu bleiben. Denn es gibt genügend religiöse Tendenzen und Theorien und Bestrebungen, gerade auch im Sinne einer Endzeit, in einem Endzeitverständnis, die völlig ins Kraut schießen und alles andere als nüchtern und besonnen sind. Dazu muss man nur ein bisschen sich in den sozialen Medien umschauen und auch was pseudo-adventistische Plattformen zum Teil an Botschaften vermitteln. Nüchtern und besonnen heißt also in dem Sinne mal zuerst bei Petrus, seid gegründet in Christus. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch im umfassenden Sinne zuteil wird, wenn Jesus ja wiederkommt. Darauf orientiert leben wir in dieser Welt. Das ist das Erste, was er an Botschaft mitgibt. Seid nüchtern und besonnen. Das Zweite ist, und betet. Gerade durch diese Christusorientierung und das Gegründetsein im Verständnis des Evangeliums, in der Gnadenbotschaft, umso mehr betet. Und beten ist eigentlich nichts anderes als eine tägliche, intime Pflege dieses Beziehungsverhältnisses, das ich mit meinem persönlichen Herrn und Heiland habe. Das Gebet ist die intimste Form unseres Glaubens, Glaubensausdrucks. Denn wer betet, der geht davon aus, der vertraut darauf, dass Gott da ist. Dass Gott mich hört. Dass Gott meine Situation sieht. Dass Gott lebendig ist und nicht einfach nur eine Idee oder eine Fiktion, eine Projektion, sondern real. Wer betet, rechnet mit der Gegenwart und der Zuwendung Gottes. Es ist die intimste Form unseres Glaubensausdrucks und das ist gerade das, was gerade angesichts eines nahen Endes umso mehr gepflegt werden soll. Also umso mehr verankert euren Alltag und eure Lebensexistenz in dieser Beziehung zu eurem Herrn und Heiland. Seid mit ihm verbunden, geht betend durchs Leben, in Verbindung mit ihm, legt ihm eure Sorgen und Nöte, eure Freuden und Wünsche, eure Entscheidungen und Unsicherheiten hin. Er ist da, ich bin bei euch alle Tage. Bis an das Ende der Welt, sagt Jesus selbst. Und mit seiner Gegenwart darf ich rechnen. Umso mehr also betet, das ist das Zweite, was er sagt. Nüchtern, besonnen, auf Christus orientiert, in der Gnade verankert, im Evangelium gegründet, mit Christus verbunden leben. Und dann heißt es als Weiteres, was er sagt, gerade weil das Ende aller Dinge nahe ist, umso mehr heißt es, liebt einander. Ich lese es, wie es hier in der Schlachterübersetzung übersetzt ist. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Das ist die dritte Botschaft an die Gemeinde. Gerade angesichts eines nahen Endes und eines überzeugten nahen Endes. Also man geht davon aus, umso mehr liebt einander. Also jetzt, wo ich mich auf Christus orientiert, mit ihm verbunden lebe, umso mehr investiert auch in die Beziehung zueinander. Es ist also Beziehungspflege mit meinem Herrn und Beziehungspflege miteinander, weil das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat als seine Nachfolger, seine Botschafter in dieser Welt, die Botschaft der Versöhnung und Liebe Gottes in diese Welt zu tragen. Und das tut man nicht theoretisch, sondern in der direkten und echten Fürsorge und Zuwendung zum Mitmenschen. Liebt einander. Gerade in der Gemeinde soll es sichtbar werden, was das Evangelium, das uns durchdringt, auf das wir unsere Hoffnung setzen, was dieses Evangelium eigentlich meint und wozu es führt. Macht das auch in der Gemeinde sichtbar, beispielhaft. Liebt einander umso mehr, als investiert in die gelebte Beziehung, in das, was Jesus uns vorgelebt hat. Zum Zeugnis für die Welt, denn das wird der Sünde Menge zudecken. Das ist vielleicht manchmal etwas missverständlich, wenn man das Wort einfach so sieht. Es ist ein Bezug, den Petrus hier macht zu den Sprüchen. Ich möchte euch das kurz, möchte kurz auf diesen Text eingehen. Sprüche Kapitel 10, Vers 12 heißt das Wort folgendermaßen, zumindest ist es hier in der Schlachter so übersetzt. Hier wird das in diesen Kontext gestellt, wie es Petrus meint. Es heißt, wer im Vers 12 von Sprüche Kapitel 10, es heißt hier, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Der Gedanke, den Petrus also hier macht, wenn er sagt, denn die Liebe deckt alle der Sündenmenge zu, bedeutet eben, die Liebe hat eine andere Gegenreaktion auch beim anderen als dann, wenn ich einem anderen mit Ablehnung, mit Hass begegne, wenn ich ihm mit Kritik begegne, weil das wird beim anderen genau das hervorrufen, was bei mir die Grundhaltung oder Grundstimmung ist, nämlich Gegenkritik, Gegengewalt in dem Sinne. Hass also heißt es hier, erregt Streit. Das führt zu einer offensiven Gegenreaktion mir gegenüber, der ich in dem Sinne offensiv gegenüber den anderen vorgehe. Wenn ich aber mit Liebe begegne, mit dem liebenden Herzen, das Christus uns schenkt, dem Menschen begegne, dann wird das Verfehlungen zudecken. Das wird nicht, das weckt, um es mal anders zu sagen, das Gute im anderen. Das ist hier der Gedanke. Wir werden also dadurch, dass wir Liebe leben in dieser Welt, auch eine Gegenreaktion in dem Sinne erzeugen, die zum Guten führt und nicht zur Gegenwehr. Liebt also umso mehr. Gerade auch in der Gemeinde. Aber grundsätzlich in der Gesellschaft, gerade weil wir Menschen sind, die überzeugt sind, dass das Ende aller Dinge durchaus näher ist, als es zur Zeit des Petrus war. Liebt umso mehr. Der nächste Punkt, den Petrus als Endzeitbotschaft in die Gemeinde sendet, ist: und seid gastfrei ohne Murren. Was hat das mit Endzeit zu tun? Mit einem Endzeitverständnis, mit Naherwartung. Seid gastfrei und ohne Murren. Nun, das Spannende ist, dass gastfrei, das griechische Wort, bedeutet eigentlich Liebe zum Fremden. Das ist, was gastfrei übersetzt oder das griechische Wort bedeutet. Und damit wird eigentlich das Bedeutungsspektrum etwas geweitet. Das Gastfrei oder die Gastfreundschaft ist Ausdruck einer Haltung dem Fremden gegenüber. Das war in der damaligen Kultur ein wichtiges Gut und ist es zum Teil ja bis heute, gerade auch im Nahen Osten. Die Gastfreundschaft ist kulturell so stark verankert und das seit Jahrhunderten als ein Gut, dass man eben dem Fremden die Türe öffnet, dass man ihm am Tisch bewirtet, dass man ihn umsorgt, dass man ihm auch ein Bett gibt zum Schlafen für seine Reise, die er dann ja weiterzieht, je nachdem. Es ist ein Offensein für den Fremden, für den anderen. Eine Bereitschaft, mit ihm zu teilen, was ich habe. In der Haltung der Gastfreundschaft kommt also jetzt gerade ein Ausdruck dieser Liebe Gottes zum Tragen, der sich eben nicht nur an die Gemeinde richtet, wir lieben uns untereinander, wir laden uns untereinander ein, sondern es ist eigentlich eine Grundhaltung der liebenden, offenen, zugewandten Haltung auch dem Fremden gegenüber. dem, den ich nicht kenne, der vielleicht nicht die gleiche Meinung teilt, der nicht in die gleiche Kirche oder Gemeinde geht, der vielleicht überhaupt nicht glaubt, aber ich bin da für ihn auch, ich habe ein offenes Haus, jetzt konkret, aber auch im übertragenen Sinne, meine Türen sind offen, ich bin bereit, dich aufzunehmen, dich zu hören, dir zu dienen, für dich da zu sein. Das ist eine Haltung, die sich gerade bei Menschen breit machen sollen, die vom nahen Ende ausgehen oder die davon überzeugt sind, dass eben diese Lebensrealität nicht die letzte und einzige ist. Und das ohne Murren. Ich muss euch gestehen, da bin ich etwas getroffen. Da bin ich vielleicht auch etwas, ich bin da jetzt ganz offen mit euch, im Sinne von das ist vielleicht auch eine Deformation professionell, dass man so, sich eigentlich als Pastor und ständig im Gemeindekontext bezieht. Und wenn dann meine Frau mal sagt, du, heute kommen dann noch Geschwister sowieso zum Besuch, dann habe ich zuerst bei mir, nicht immer, aber manchmal schon auch. So, ja, okay. Es wird jedes Mal, bin ich bereichert nach einem solchen Tag, aber ich weiß nicht, ob der Petrus das anspricht, oder? Diese, manchmal, ja, jetzt, okay, kommt halt noch jemand. Seid gastfrei ohne Murren. Also ich finde hier, das ist sehr realistisch, was Petrus hier sagt, so im Sinne von, übt euch letztlich auch darin. Und das ist vielleicht nicht jedem gleich sofort gegeben, so auch auf offen zu sein für den anderen oder bereit sein, dem anderen jetzt zu teilen und für ihn da zu sein und nicht einfach nur für sich selbst zu sorgen. Ich habe jetzt das Bedürfnis nach Ruhe, sondern nein, ich bin auch bereit, mich zu öffnen. Also mich hat das Wort in dem Sinne auch getroffen. Aber das ist eine Grundhaltung der Naherwartenden hier. Und das überrascht mich zu einem gewissen Grade, aber es begeistert mich eigentlich auch. Das ist für Petrus Endzeitbotschaft. Und dann kommt er als weiterer Aufruf auf diesen Text oder auf diese Aussage in Vers 10 und dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Also gerade weil das Ende aller Dinge nahe herbeigekommen ist, sollen wir besonnen und nüchtern uns auf Christus orientiert, in der Gnade verankert, in der Beziehung mit ihm lebend, jetzt dem Nächsten zuwenden, in inniger Liebe, in Gastfreundschaft und im Dienst. Im Sinne von, das, was mir Gott an Gaben gegeben haben, ist nicht nur dazu da, mein eigenes Leben zu sichern und zu bauen, sondern auch um dem anderen zu dienen. Das macht ein Glaubensvolk im Kontext der Endzeit aus. Dienstbereitschaft. Mit den Gnadengaben, die Gott uns gegeben hat, und das ist ja auch, das ist Geschenk, was Gott uns in unser Leben hineingelegt hat, und das ist nicht nur einfach irgendein, sag ich mal jetzt, vom Himmel herabgegebene Gabe im Sinne von, das ist völlig übernatürlich, sondern das ist ganz konkret. Das, was du gut kannst, vielfach auch das, was du gern tust, das tu dem anderen. Damit diene dem anderen. Nüchtern sein, besonnen, auf Christus orientiert, lebend, mit ihm, betend unterwegs zu sein, umso mehr in die Liebe zu investieren, gastfrei zu sein, offen für den Fremden, für das, was ich nicht kenne, was mich befremdet vielleicht, auch bereit sein zu teilen und zu dienen. Was Petrus hier als Endzeitbotschaft der Gemeinde mitgibt, angesichts oder im Kontext seiner persönlichen Überzeugung, das geht nicht mehr lange, ist meiner Meinung nach Ausdruck dafür, dass hier ein Mensch ist, der das Evangelium verstanden hat. Und dieses Evangelium ändert sich nicht, auch nicht in der heutigen Zeit. Es führt uns genau in diese Grundhaltung der Zuversicht. Und wir zeigen, was auch immer in dieser Welt geschieht und in welchem Stadium, dass wir sind in einer imaginären Zeitlinie, die wir vielleicht meinen, irgendwie festmachen zu können. Jetzt geht es nur noch so lange oder so lange. Solche Spekulationen übrigens sind dem Neuen Testament fremd. Unsere Haltung ist grundsätzlich, dem nachzuleben, was wir von Christus gehört, was wir von Christus gelernt haben. Nämlich jetzt umso mehr in dieser Welt der Liebe Gottes Raum zu geben. In der innigen Beziehung, die ich zu meinem eigenen persönlichen Herrn und Heiland habe. In meiner Orientierung auf ihn hin lebe ich den Menschen zugewandt. Übe ich mich in der Liebe, in dem ganzen Spektrum, was das bedeutet. Ich bin bereit, meine Türen zu öffnen, offen zu sein für den Nächsten. Ich bin bereit zu teilen. Ich bin bereit zu dienen. Es ist keine andere, es ist kein zusätzliches nötig. Es bleibt, was damals wichtig war, bleibt wichtig und zentral auch für uns heute. Ich glaube, diese Botschaft ist genauso an uns gerichtet, an uns Adventisten. Sind wir dieses Volk, das auf Christus orientiert, in der Gnade verankert, in der innigen Beziehung zu ihm lebend, in die Liebe investiert, das im Zentrum ihres Glaubensverständnisses hat und in ihrer Glaubensausdruck den Menschen in inniger Liebe zu begegnen, sich darin zu üben, gastfrei zu sein, offen für den Nächsten zu teilen und zu dienen in dieser Welt als Zeugnis für eine neue Lebensrealität, die in Christus uns geschenkt wurde und die wir erwarten, wenn er wiederkommt, dass sie dann unendlich ist. Das, was wir also erwarten, soll jetzt schon sichtbar werden im Leben der Gemeinde in dieser Welt, gerade weil das Ende aller Dinge nahe herbeigekommen ist. Und das alles verehrt Gott, denn so endet diese Perikope innerhalb dieses Briefes. Es ist ein für sich sehr deutlicher Sinnabschnitt, der mit dieser wuchtigen Aussage beginnt. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen und es schließt mit einem Amen. Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es aus Aussprüche Gottes, also auf Gott bezogen. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Durch den Dienst, durch die Liebe, durch die Gastfreundschaft, durch das auf ihn bezogen Leben, verehren wir letztlich in dieser Welt diesen Herrn. Zum Zeugnis für die Menschen, die in Angst und Resignation oder in irgendwelchen Verdrängungsmechanismen leben. Aber nicht in der Zuversicht. Ihm, heißt es dann, sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.